Hallo, hier ist Radio Lübs.
Also ich denke schon, dass sie vielleicht auch eine sehr ehrgeizige Frau ist, die auch schon fürsorglich für ihre Bürger sozusagen handelt. Aber ich denke, sie ist trotzdem eine, die den luxuriös leben würde und das auch wollen würde sozusagen. Ja, das ist so meine Vorstellung von ihr.
Zu diesen Zeiten Lübs zu organisieren, war sicherlich auch nicht einfach.
Als junge Frau, als Frau, müssen wir auch betonen, war es natürlich schwierig, sich in der Männerwelt zu behaupten und hier was auf den Weg zu bringen.
Vielleicht haben Sie schon erraten, wer die ehrgeizige Organisatorin, die hier einiges auf den Weg gebracht hat, ist. Eine Lübserin, aber keine Bürgerin.
Sie ist relativ unbekannt. Das hat aber auch damit zu tun, dass Witwen nicht unbedingt nach dem Tod ihres Mannes dann noch so die Rolle spielen. Aber bei Sophie ist es dann anders. Und dazu kommt dann noch, wenn man da eintaucht, dass das vermutlich auch eine sehr interessante Person gewesen ist.
Eintauchen wollen wir ins 16. Jahrhundert. Sophie ist Jahrgang 1569. Die Wissenschaften blühen, die Geister wachen auf, es ist eine Lust zu leben, rief seinerzeit Ulrich von Hutten, der Humanist und Publizist. Der Buchdruck hatte sich durchgesetzt, Bücher waren erschwinglich geworden, er kannte schon Kompass und Fernrohr, trug in seiner Hosentasche das Nürnberger Ei, eine Taschenuhr. Längst hatte der deutsche Ritterorden den Osten kolonisiert. Seit 1200 zogen Siedler aus Westfalen, Niedersachsen, Friesland und Holstein in die dünn von Slawen besiedelten mecklenburgischen Gebiete und gründeten Dörfer und Städte. Fürstentümer waren entstanden, Mitte des 13. Jahrhunderts auch Parchim-Rechenberg mit Fürst Ribislav, der Goldberg und Sternberg gründete und zur wirtschaftlichen Stabilisierung von Parchim jüdische Siedler gewinnen konnte. Anders als im südlichen Preußen galt hier nicht das Erstgeborenenrecht auf das Erbe, sondern es kam immer wieder zu Landesteilungen unter den Söhnen der Obotritenherzöge. Das war auch in Dänemark so üblich. Da hat König Friedrich I. die Herzogtümer Schleswig und Holstein nach gleichem Steueraufkommen verteilt. Uns interessiert dabei Sophies Vater Adolf, der Schloss Gottorf wählte und so die Linie Schleswig-Holstein-Gottorf begründete. Er heiratete Christine von Hessen 1564 in einem großen Trinkgelage, über das die Nachbarin, Herzogin Anna Sophia von Mecklenburg, berichtete, die Braut sei stracks getraut worden, ohne dass irgendein Ritterspiel stattgefunden. Es sei nur immer flugs getrunken worden. Was auch immer dort los war, am Neujahrstag 1565 brannten die herzoglichen Räume im Schloss nieder. Die gesamte persönliche Habe war vernichtet. Adolf war eigentlich am liebsten am Hof Kaiser Karls V., den er unterstützte, auch wenn er selbst Protestant war. Unter den norddeutschen Fürsten war er sehr angesehen, der Oberbefehlshaber. Er wäre auch gern Reichsadmiral aller Seestreitkräfte geworden, aber als das nicht klappte, konzentrierte er sich nun auf sein eigenes Herzogtum. Er trennte sein Haus vom Staat und modernisierte. Seine Frau Christine kannte er schon als Mädchen, denn sie war die Tochter seines Erziehers. Eine belesene Frau, die sich für Theologie und Medizin interessierte und sogar selbst Arzneien zusammenstellen konnte. Als also kurz nach der Hochzeit das Schloss niederbrannte, wurde es größer und schöner aufgebaut. Und es wird gleichzeitig Verwaltungssitz mit gebildeten Beamten. Sophie erblickt am 4. September 1569 das Licht der Welt. Sie hat einen älteren Bruder Friedrich und nach ihr wird Philipp geboren, dann noch 5 weitere Geschwister. Ihre Schwester Christine wird den dann 23 Jahre älteren Karl von Schweden heiraten. Mutter Christine war einst selbst als schwedische Königin in der Diskussion, bevor es dann Adolf, der Bruder des dänischen Königs, wurde. Johann der Siebte von Mecklenburg-Schwerin interessiert sich für Sophie. Ihre mecklenburgischen Nachbarn kennt Vater Adolf sehr gut, denn er vermittelte bei ihrem Streit mit dem dänischen König und untereinander bei der Aufteilung der gemeinschaftlichen Regierung. Johann hat bessere Karten, als Adolf 1586 das Zeitliche segnet. Sophies Bruder tritt als Friedrich II. Die Nachfolge an und verstirbt, bevor auch nur die Huldigung stattfinden kann. Philipp übernimmt mit erst 16 Jahren. Sophia wird noch im Trauerkleid im Februar 1588 nach Mecklenburg verheiratet. Die Mutter macht Druck. Es müssen noch 4 weitere Töchter unter die Haube und Sophie wird bald 19. Johann ist 11 Jahre älter.
Eine Heirat unter Fürstenpersonen im 16., aber auch noch im 17. Jahrhundert, das ist ein politischer Staatsvertrag zwischen 2 Territorien, zwischen 2 Fürsten. Und die Tochter ist dann das Mittel zum Zweck. Andererseits ist Mecklenburg im 16. Jahrhundert ein relativ bedeutendes Fürstentum, eng mit den dänischen Königen verwandt. Insofern ist das eine standesgemäße und gar nicht so ungewöhnliche Verbindung. Mecklenburg ist nicht unterentwickelt in der Zeit. Allerdings ist der Schweriner Hof durch die Schuldenpolitik Johann Albrechts des Ersten, der sehr viel Geld ausgegeben hat und damit sich politisch gegenüber den Ständen, sagen wir mal, auch ins Hintertreffen gebracht hat, der schlechtere der beiden mecklenburgischen Höfe. Die Residenz in Güstrow-Blüthe, Ulrich gehörte zu den bedeutendsten Fürsten seiner Zeit. Andererseits galt ihr Mann Johann der VII. Schon immer als etwas labil und wahrscheinlich spielt das dann auch eine Rolle, dass der dem nicht so sonderlich viel zutraute.
Kann man annehmen, dass die Ehe, abgesehen von den Geldsorgen, gar nicht so schlecht funktioniert hat? Die haben ja auch ganz fix 3 Kinder gekriegt.
Das scheint so zu sein. Also er dürfte kein sehr dominanter Typ gewesen sein. Auch wenn man mal seine Entwicklung sieht, er steht ja lange als unmündiger junger Mann unter der Vormundschaft des Herzogs Ulrich zu Mecklenburg. Er dürfte eher ein zurückhaltender Mann gewesen sein, der wahrscheinlich schon immer etwas depressiv gewesen ist. Und das kann eine Rolle gespielt haben. Wir wissen nicht sehr viel von ihm, aber das, was dann an seinem Lebensende passiert, das deutet sich ja schon in den Jahren vorher an. Er kann nicht sonderlich viel Geld ausgeben, das hat sein Vater schon alles ausgegeben und sein Onkel und die Stände werden dann regelmäßig den Geldhahn auch zugedreht haben. Wenn ein Fürst nicht repräsentieren kann, das muss er ja, das ist sein Berufsbild zu repräsentieren, dann gilt er auch nicht als mächtig und erfolgreich. Und da wird dann eins zum anderen gekommen sein. Ich glaube, das ist eine sehr unglückliche Figur der mecklenburgischen Geschichte, der Johann.
Gerade von einem Besuch in Ivenack zurückgekehrt, überfiel dem Herzog am Abend des 8. März 1592 eine Art Delirium und er brachte sich 7 Dolchstiche bei, die freilich heilten, aber doch am 22. März seinen Tod zur Folge hatten.
Solange ihr Mann regiert, hat sie eine Stellung. Stirbt der Mann, wird sie Witwe, wird natürlich weiter auch hoch geachtet, aber hat sich ab sofort aus allem rauszuhalten. Man muss sich das so vorstellen, in dem Moment, wo der Mann stirbt und die Söhne noch unmündig sind, also noch nicht regierungsfähig sind, übernimmt ein anderer die Regentschaft und das ist in diesem Falle der sehr dominante Herzog Ulrich zu Mecklenburg aus Güstrow. Dann wird der Hof geschlossen, das Hofpersonal wird größtenteils entlassen, alles, was nicht gebraucht wird, wird heruntergefahren und die Fürstin hat sich sofort auf ihre Witwensitze, die ihr ja vertraglich, die Einkünfte sind ihr zugesichert, das hat man auch vor der Hochzeit ausgehandelt, ja, sie hat sich rauszuhalten.
Sophie bekommt die Kinder gepackt und 7 Sachen und wird hierher nach Lübs expediert auf die Eldenburg.
Ich sitze jetzt mit Frau Paschke in der Amtsstube im Lübster Stadtmuseum und wir reden über die bleibenden Spuren, die Sophie im Ort hinterlassen hat. Wo sollte man denn zuerst hingehen, um der Herzogin zu begegnen?
Als erstes sollte man in die Stadtkirche gehen. Dort hat sie schon zu Lebzeiten für sich und ihre Tochter ein Grabmal errichten lassen. Figuren aus Marmor und Sandstein, sie und ihre Tochter sind dargestellt. Ein dritter Platz ist frei geblieben. Da gibt es bei den Lübsern ja Gerüchte, vielleicht sollte da die Figur des Herzogs hin. Man weiß nichts Genaues. Der Herzog wurde ja im Dom von Schwerin beigesetzt, die Herzogin, später auch ihre Tochter, in der Lübser Stadtkirche.
Die Stadtkirche, für deren Neubau und Ausgestaltung im 16. Jahrhundert sie ja auch zuständig gewesen ist, die brannte ab, die Kirche, sie hat sie neu bauen lassen. Da zeigt sie nämlich, wozu sie gehört, wie wichtig sie ist und repräsentiert auch gegenüber anderen. Bringt es dann, glaube ich, sogar auf die Spitze, indem sie sich an die Ostwand der Kirche stellt. Sie ist am dichtesten dran am Altar von allen und alle blicken sie an, wenn sie in der Kirche beten. Das ist etwas, was sie sich vermutlich sehr genau überlegt hat, bevor sie das in Auftrag gegeben hat. Und es sind ja auch keine unbedeutenden Kunsthandwerker gewesen, die das machen. Das sind schon gute Leute, die sie vermutlich auch aus Sachsen und aus den Hofwerkstätten in Norddeutschland geholt hat.
Eine weitere Spur, die schon unsere Jüngsten kennenlernen, ist die Stiftskirche. Die Stiftskirche, 1633, ein Jahr vor dem Tode der Herzogin Sophie errichtet, gehörte zu einem Stift für arme Witwen, welches die Herzogin begründet hat. Damals war es eine recht schwierige Zeit. Die Witwen waren nicht versorgt und sie hatte selbst erfahren, was ein schweres Schicksal war. Und diesen Frauen, die auch dieses Schicksal ereilt hatte, wollte sie was Gutes tun. Die ersten 20 Frauen nahm sie auch selbst auf. 8 Adlige, 4 Bürgerliche und 8 der ärmsten Witwen. Noch heute ist die Stiftskirche in Trägerschaft der Diakonie, der Kirche. Und gegenüber haben wir unsere Kindertagesstätte. Und die Kinder, die wissen auf alle Fälle schon was über Herzogin Sophie.
Sophie hat selbst 3 kleine Kinder dabei, als sie hier ankommt. Adolf Friedrich ist 4 Jahre alt, Johann Albrecht wird bald 2 und Anna Sophiechen ist gerade mal 7 Monate alt.
So, und wie stelle ich es mir vor? Große Räume, zugige Räume, kalt, feucht, nicht gerade das beste Klima für ihre Kinder und für sie selbst natürlich auch nicht. So, und dann Dienerschaft, die auch erstmal auf ihre Seite gebracht werden musste. Obwohl ihre Schwiegermutter ein halbes Jahr vor ihr erst verstorben war auf der Eldenburg, war hier nichts mehr. Aus Tagebuchaufzeichnungen wissen wir, dass sie ihre Mutter anflehen musste, um Leinenzeug für die Kinder zu bekommen, wenn nicht mal Stoff da ist.
Andererseits gehört auch Klagen bei so einer Witwe zum Berufsbild dazu. Das sind manchmal auch Formeln in solchen Tagebüchern, die sie kennt, die sie dann gebraucht, weil sie auch von ihr erwartet werden. Aber man ist sicher nicht sehr gut mit ihr umgegangen.
Es ist wirklich so beschrieben, dass die Verwalter das auf ihre Seite gebracht haben. Also denke ich nicht, dass es irgendwo eine Anweisung gab, das zu beräumen. Aber wenn ein anderer Interesse hat. Tja, und so wurde ja auch immer intrigiert.
1892 schrieb Krause in Sophia von Mecklenburg-Schwerin: Man kennt aus der Geschichte der mecklenburgischen Höfe, wie auch anderer, manche abscheuliche Behandlung fürstlicher Witwen. Aber keiner ist schlimmer mitgespielt als der Sophie. Und doch hat sie als ein starkes, umsichtiges und gottvertrauendes Weib sich tapfer und siegreich in bitterem Leide durchgekämpft, ohne in Verbitterung zu verfallen. Die Regentschaft musste abermals der alte Großoheim Herzog Ulrich übernehmen. Doch er hatte die Kraft nicht mehr, den Unwesen der Beamten zu steuern. Und diese kühlten an der Fürstin ihr Mütchen.
Halten Sie Sophie für eine besonders tatkräftige oder eher eine gut ausgebildete Frau? Oder ist sie einfach durch diese Rolle als junge Witwe mit 3 Kindern in diese Situation gezwungen worden, sich zu entwickeln und aus ihren Gütern so viel zu machen?
Alles 3 ist eigentlich richtig. Sie hat als Prinzessin, als junge Herzogin eine gute Ausbildung erfahren. Zweitens dürfte sie eine sehr tatkräftige Person schon immer gewesen sein. Wenn man ihre Tagebücher liest, wird das deutlich. Und natürlich durch die lange Witwenschaft und den frühen Tod ihres Mannes hat sie dann auch wahrscheinlich schneller in eine Rolle reinfinden müssen. Als sie nach Lübs kommt, liegen da in ihren Witwenämtern, liegt die Wirtschaft durchaus da nieder und dann geht sie selber los und organisiert. Sie hat nicht nur still im Schloss in Lübs gesessen, sondern sie ist zu ihren Gütern gegangen, sie ist durchs Land gereist, sie hat die Bauern besucht, sie hat Anweisungen gegeben, sie hat sich selbst auch über Wirtschaft und Geldpolitik Gedanken gemacht und das schreibt sie alles in ihren Tagebüchern auf. Jeden Morgen als erstes schreibt sie auf, wie das Wetter ist an dem Ort, wo sie gerade ist. Also das spricht dafür, dass das eine sehr interessierte, sehr tatkräftige und ich will auch mal behaupten, wahrscheinlich auch kluge Frau gewesen ist, die ganz genau wusste, was sie tat.
Wir hatten hier die Burg, rundherum der Burggraben. Wir hatten ja keine große Mauer, wir hatten ja auch keine Stadtmauer. So, und dann gab es das Dorf. Der Witwensitz war schon viel eher. Durch den Witwensitz ist ja Lübs in die Geschichte eingegangen. Und darauf berufen wir uns ja auch bei der Stadtgründung. Erste urkundliche Erwähnung, 1306 bis 1308, Bau der Eldenburg. Burg, Schloss, Und dann gegenüber, durch den Wallgraben strikt getrennt, das sieht man auch auf unserer alten Karte, das Dorf, was sich dann nachher zur kleinen Stadt entwickelt hat. 1456, da hörte die Pfandherrschaft auf, ab 1506 Bürgermeister und Rat benannt und das sind ja dann schon Privilegien für eine Stadt.
Ja, ich glaube, man tut Lübs nicht unrecht zu sagen, dass das durchaus schon eine, sagen wir mal, mittlere, kleine städtische Ansiedlung gewesen ist. Also es hat Handwerk in der Stadt gegeben, es hat sich ja auch viele Ackerbürger gegeben, aber die Stadt hat man schon als eine städtische Gemeinde wahrgenommen. Anstelle der Reste der heutigen Schlossanlage hat ein kleines, ja, eine burgähnliche, vierflügelige Schlossanlage gestanden, noch teilweise mittelalterlich, vermutlich viele kleine Türme umgeben von Wasser, von einem Burggraben. Und um diese innere Schlossanlage hat es einen Wirtschaftshof gegeben. Also mit einem Marstall, mit Pferdeställen, aber auch mit Scheunen, mit einer Küche, mit einer Kanzlei. Also mit all den Dingen, die man für so einen kleinen Hof braucht. Das Ganze ist wiederum von einer Mauer umgeben. Also dieser Schlossvorplatz, der ja heute noch ablesbar ist, der dürfte dieser Bereich gewesen sein. Im Inneren lebt die Fürstin als Hausherrin und drumherum passiert die Wirtschaft, die dazu da ist, den Hofstaat zu versorgen. Die Fürstin ist also für die Versorgung des gesamten Haushaltes zuständig. Das macht sie nicht selbst, da hat sie ihre Leute für. Sie gibt Befehle. Was wird sie den ganzen Tag gemacht haben? Man geht regelmäßig zur Kirche, man lässt sich eingehende Post vorlesen, man diktiert die Antwort, man reist, man unterhält sich mit den Hofdamen. Gestickt wird sie haben, das ist gar nicht unüblich, dass fürstliche Frauen das tun. Weben wäre schon zu viel Arbeit. Sie dürfte allerdings, anders als alle Fürstinnen, auch mal wirklich in die Welt geguckt haben, wenn man ihre Tagebücher liest. Sie fährt dann raus, sie guckt selbst, passiert das alles so, dass das richtig ist draußen auf dem Land, in der Wirtschaft. Ich glaube nicht, dass sie sich in eine Familie zurückzieht. Sie muss ja weiterhin heftigst daran kämpfen, ihre Position aufrecht zu erhalten. Also ein Rückzug in Lübs ist das in keinem Fall. Sie muss, und deswegen wahrscheinlich auch dieses Jammern, sie muss mitmischen, auch wenn sie dann ständig wieder zurückgesetzt wird. Sonst wird sie vergessen und dann ist sie raus.
Weiter geht es mit einem zweiten Teil. Da muss sich Herzogin Sophie mit Wallenstein auseinandersetzen. Vielen Dank, Dr. Stuth vom Kulturhistorischen Museum Rostock und Frau Paschke vom Lübser Stadtmuseum.
Auf Wiederhören bei Radio Lübs. Macht's gut, Nachbarn.